Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Das ABC des Präsentierens. Heute sprechen wir über ein Kernthema der Kommunikation, vielleicht sogar dem Kernthema, nämlich der Rhetorik. Viele Mythen ranken sich um die Rhetorik. Manche reden da von manipulativen Techniken, manche denken, da ist besonders geschliffenes Sprechen mit gemeint. Und andere wiederum denken da an einen Aufbau, der es in sich hat, der durchdacht ist. Also wir sehen, so ganz genau wissen wir gar nicht, was ist denn eigentlich mit Rhetorik gemeint. Ich habe mich dazu mit dem wunderbaren Sammy Stauch von der Deutschen Rednerschule Berlin unterhalten. Und was er dazu zu sagen hat und was wir generell von der aktuellen Kommunikationslandschaft halten, das erfahren Sie in diesem interessanten Gespräch. Viel Spaß dabei! Herr Stauch von der Deutschen Rednerschule in Berlin. Herr Stauch, ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind, dass Sie meine Fragen beantworten. Ich weiß, dass Sie ganz selten Interviews geben, deswegen an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Und ich möchte tatsächlich auch schon direkt mitten reinspringen, nämlich unser Thema ist ja heute Kommunikation bzw. Rhetorik in diesem Fall. Und allgemein wird das Wort Rhetorik ja gerne und häufig verwendet. Aber wenn man mal so genau nachfragt, dann stellen wir fest, naja, so ganz genau weiß man vielleicht gar nicht, was Rhetorik überhaupt bedeutet. Also an Sie die Frage, was bedeutet im Konkreten Rhetorik?
Frau Hölter, das ist die große, große Frage, nicht wahr? Denn wenn wir in der Literatur nachschlagen, dann müssen wir erst einmal feststellen, dass es dort eine große Fülle an Definitionen gibt. Und die richten sich selbstverständlicherweise erst einmal aus an der Sichtweise in der jeweiligen Epoche, in der die Literatur zu dieser Frage geschrieben wurde. Zweitens spiegeln Definitionen natürlich auch immer die Interessenlage des jeweiligen Autors wider. Insofern ist vielleicht die sinnvollste Definition darüber, was Rhetorik ist, bei dem Sprechwissenschaftler Norbert Gutenberg zu finden, der hier schreibt: Rhetorik war von Anbeginn eine Technik oder Ars. Und jetzt kommt es. Das ist weder eine instrumentalistisch zu begreifende Technik, noch eine genieästhetisch zu begreifende Kunst, sondern eine theoriegeleitete Methodik aufgrund einer didaktisch orientierten Theorie. Und was das bedeutet, darüber können wir uns jetzt im Einzelnen austauschen.
Ich kenne Sie ja nun auch von einer gemeinsamen Arbeit, die mir sehr gefallen hat und mich sehr fasziniert hat. Und Sie sagen, dass Rhetorik auch weniger mit Genieästhetik oder Überredung zu tun hat, sondern es ist Bildung und vor allen Dingen liegen dem Techniken zugrunde. Wie dürfen wir das verstehen?
Ja, genau das ist das, was die Definition impliziert. An erster Stelle steht die Bildung. Also zunächst einmal das Reflektieren dessen, was Kommunikation ihrem Wesen nach überhaupt ist. Ja, was man mit Kommunikation überhaupt anrichten kann oder was man eventuell auch Gutes mit ihr tun kann. Das bedeutet also das Reflektieren der Kommunikationssituation, und zwar in einem ganzheitlichen Sinne. Psychologisch, soziologisch, technisch, akustisch, physiognomisch, argumentativ etc. etc. Und erst an zweiter Stelle steht dann die Frage nach den Techniken und dementsprechend nach dem Wie. Und dieses Wie sollte eben immer situationsgerechte Sprechhandlungen nach sich ziehen. Was bedeutet das? Das bedeutet in allererster Linie erstmal, dass Kommunikation niemals überredend manipulativ vonstatten gehen sollte, sondern qua sprechwissenschaftlicher Sicht auf die Fragestellung dialektisch und partnerschaftlich. Und insofern können wir sehr gerne darüber philosophieren, was die Polit-Talkshows uns da jeden Tag bieten oder was wir im Bundestag zu hören bekommen. Ist das rhetorisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist in keinster Weise als rhetorisch, sondern höchstens als verzerrte Kommunikation anzusehen.
Ich habe eben den Begriff schon mal eingeworfen, Überredung. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wie können wir klassische rhetorische Mittel und Techniken von Manipulation und Überreden abgrenzen?
Ja, blöd ist, dass das oft reinweg an der Textoberfläche gar nicht möglich ist. Denn jeder Mensch möchte ja im Rahmen einer Diskussion andere Menschen von der eigenen Meinung überzeugen. Viel interessanter ist also, nach der Haltung zu fragen, nach der Haltung hinter irgendwelchen Äußerungen. Und sehr verräterisch ist es meiner Meinung nach schon, wenn der Redner vorauseilend und bewusst den anderen missverstehen will. Schwierig ist es auch, mit Menschen zu diskutieren, die sehr, sehr stark induktivisch denken. Ja, also meinen, aus ihrem Hintern schiene die Sonne und ihre individuellen Normen müssten jetzt für alle Gesprächspartner ebenso gültig sein. Schwierig ist auch das allgemein behavioristische Denken, das zwar in der Psychologie schon längst als überwunden gilt, aber sich kurioserweise immer noch niederschlägt in rhetorischer Ratgeberliteratur. Und schließlich sind meines Erachtens erstmal alle positiven Denker sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Also Menschen, die ausschließlich den Willen des Individuums kennen, aber eben keine gesellschaftlichen, psychischen, körperlichen Barrieren berücksichtigen. All das zusammengenommen, glaube ich, fasst ganz gut zusammen, was wir vielleicht auch unter Populismus verstehen können.
Ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist, dass gute Reden, gute Ansprachen, gute Texte nicht von selber entstehen, sondern sie bedürfen Mühe. Ich würde mal sagen, man darf sich dem widmen. Also es ist nicht so, dass eine gute Rede einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt wird. Das Ganze, das ist schon Arbeit, Zeit und eben Auseinandersetzen mit dem Thema. Dann kommt eben diese Technik dazu, wie wir, sei es jetzt Artikel, Reden, Ansprachen, schön aufbauen. Und ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen, mit denen ich auch teilweise zusammenarbeite, mich dann fragend angucken und sagen, ja, ich springe einfach ins kalte Wasser, das wird schon. Ich persönlich finde das sehr schade. Haben Sie noch einen Tipp, was wir unseren Mitmenschen, sage ich mal, die auf dem Gebiet der Kommunikation wachsen möchten, besser werden möchten, wirkungsvoller sprechen möchten, noch mit auf den Weg geben können, dass sie sagen, die Mühe lohnt. Es ist wirklich ein schönes Instrument, was uns da geschenkt wird. Und wenn wir die Zeit investieren, dann ist es auf jeden Fall etwas, was auch als positive Resonanz zu uns zurückkommt. Was haben Sie da als Motivation, was Sie unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben können?
Naja, Gehirn einschalten, das wäre schon mal ganz vorteilhaft. Also wer etwas in der Öffentlichkeit sagen möchte, der sollte auch etwas zu sagen haben, bin ich der Meinung. Und dann sollte man nicht jedem Tipp und Trick glauben, der da von selbsternannten Motivationstrainern und Rhetorikgurus veröffentlicht wird. Die sind meist empirisch nicht haltbar oder sehr, sehr stark reduktionistisch. Insofern bleibt eigentlich nur mit Habermas das permanente Bemühen und die permanente Suche nach dem eigentümlichen, zwanglosen Zwang des besseren Arguments.
Herr Stauch, Sie kommen ja ursprünglich aus der Werbung, bevor Sie dann mit Ihrer Frau die Deutsche Rednerschule in Berlin nicht eröffnet haben. Die gibt es schon länger, aber sie sind dann nach Berlin umgezogen. Vorher waren sie in Bonn. Und ich weiß, dass sie ja auch für andere Menschen Reden schreiben. Da hatten wir tatsächlich auch schon einen Podcast zu. Und ich würde Sie gerne fragen wollen, also an der Stelle übrigens eine warme Empfehlung, wenn Sie einen Ghostwriter brauchen, wenden Sie sich sehr gerne an die Deutsche Rednerschule. Herr Stauch, wie gehen Sie vor? Was machen Sie, wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, hören Sie mal, ich brauche da was? Wie ist Ihr Prozedere? Was fragen Sie ab? Und wie kommen Sie dazu, dass Sie eine Rede entwerfen können, die dann für den jeweiligen Menschen auch passend ist, wo er sich dann auch wiederfindet?
Auch wenn es vielleicht geschäftsschädigend klingen mag, ich versuche zunächst einmal jeden Kunden davon zu überzeugen, dass die Rede aus der eigenen Feder immer die bessere ist. So, wenn das nicht möglich ist, aus organisatorischen, aus zeitlichen Gründen, dann ist das A und O ein ausführliches Briefinggespräch. So, und in dem muss man eben nicht nur herausfinden, wie der Auftraggeber spricht. Viel wichtiger ist es herauszubekommen, welche Intentionen er verfolgt, welche kommunikativen Ziele er vor Augen hat. Und hier sind natürlich nicht immer alle Klienten ganz ehrlich. Und erfahrungsgemäß ist aber diese Ehrlichkeit die Basis für eine nachher gelungene und zündende Rede. Der Rest, der kommt fast von allein.
Herr Stauch, ich hatte es gerade schon angesprochen. Ihre Rednerschule gibt es schon lange. Sie haben die Bonner Republik mitbekommen. Und wenn man bei Ihnen in Berlin in den Räumlichkeiten ist, dann sieht man auch Willy Brandt in ganz groß. Das heißt, Sie verfolgen das politische Geschehen schon ganz, ganz lange. Sie haben auch den Umzug nach Berlin miterlebt und wir haben darüber gesprochen, als wir Mitte des Jahres zusammengearbeitet haben, dass wir beide festgestellt haben, die kommunikative Landschaft, der generelle Umgang verändert sich. Wir haben beide festgestellt, wir verstehen vieles nicht mehr. Wir verstehen oft den Umgang miteinander nicht mehr. Wir verstehen nicht mehr, wie Entscheidungsprozesse heutzutage stattfinden. Wir vermissen beide, so habe ich es verstanden, ein Stück weit Kommunikation als tatsächlich Entscheidungsfindung, sondern wir stellen mehr und mehr fest, Kommunikation, Debatten, Diskussionen werden als, ich sage es bewusst drastisch, Schlachtfeld angesehen. Wir brauchen nur ins Fernsehen zu schauen, in die Talkshows. Es geht mehr und mehr darum, den anderen niederzumachen, niederzusprechen. Es geht nicht um die besseren Argumente, sondern tatsächlich stellen wir fest, es wird immer mit härteren Bandagen gearbeitet und eben eine generelle Wertschätzung ist immer weniger zu beobachten. Was wäre Ihr Ansatz, dass wir es schaffen, da wieder ein Stück weit mehr in einen wertschätzenden Austausch zu kommen, wo wir wieder mehr dazu hinkommen, unseren Gegenüber, unseren Gesprächspartner als jemanden anzusehen, der andere Ideen hat, die wir vorher noch nicht hatten, um dann gemeinsam die beste Lösung für das jeweilige Problem, die jeweilige Herausforderung zu finden?
Naja, das wären erst einmal Banalitäten wie weniger Alternativlosigkeit, mehr Zuhören, weniger Reden, mehr Gelassenheit. Wenn das allgemein mehr berücksichtigt würde, dann wären wir, glaube ich, alle schon mal einen Schritt weiter. Wie dem auch sei, ich glaube, die Debatten früherer Tage waren genauso hart in der Auseinandersetzung wie heute. Ja, ich kann mich an Debatten noch in den 80er Jahren erinnern, da ging es doch ordentlich zur Sache teilweise. Aber ich glaube, es gab einen entscheidenden Unterschied. Die Protagonisten und Antagonisten waren bereit, nach der parlamentarischen Auseinandersetzung diese auch noch beim Bier zum Feierabend fortzusetzen. Das ist zumindest die Einschätzung doch von einigen Politikern, die wir kennen und die eben noch die, wie soll ich sagen, die gute alte Zeit miterlebt haben. Ich möchte das jetzt nicht pauschal beurteilen, ob das nun wirklich so war oder nicht. Es wäre aber den heutigen Politikern in jedem Falle zu wünschen, dass sie sich das zu eigen machten, also mehr miteinander reden würden als übereinander. Und vielleicht ist das Miteinander trinken, das Miteinander reden auch außerhalb des Protokolls hilfreicher als das permanente vorauseilende Missverstehen und aufeinander eindreschen.
Sammy Stauch von der Deutschen Rednerschule Berlin. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das überaus interessante Gespräch. Und wenn Sie jetzt sagen, wow, das war interessant, ich möchte mich auch rhetorisch schulen und oder ich brauche auch jemanden, der mir eine wunderbar rhetorisch ausgefeilte Rede schreibt, dann wenden Sie sich direkt an die Deutsche Rednerschule in Berlin. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag und sage bis nächsten Monat, Ihre Ines Hölter.